Ich möchte heute über ein ganz wichtiges Thema mit euch sprechen. Und im Grunde ist es nicht nur ein Thema, es ist eine Geschichte aus der Bibel, von der ich glaube, dass jeder von uns diese Geschichte dringend braucht. Diese Geschichte steht in der Bibel, weil jeder von uns in seinem Leben früher oder später an den Punkt kommt, wo er das, was dieser Mensch in dieser Geschichte erlebt hat, braucht. Jeder von uns kommt irgendwann in seinem Leben, und wahrscheinlich habt ihr das alle schon erlebt, an den Punkt, wo wir uns fragen müssen, was bedeutet Jesus mir wirklich? Ich weiß, dass ich in meinem Leben solche Punkte hatte. Wisst ihr, ich bin erst mit 18 Jahren gläubig geworden. Ich bin nicht innerhalb der Gemeinde groß geworden. Ich habe Jesus mit 18 Jahren kennengelernt. Und ich kann nicht den Tag im Kalender markieren, an dem ich mich bekehrt habe. Es war ein langsames Wachsen auf Jesus hin. Aber ich kann mich an den Tag erinnern, an dem ich mich entscheiden musste, ob ich meinen Weg mit Jesus weiterging. Und dieser Moment war kein angenehmer Moment. Dieser Moment war meine erste Krise im Glauben. Weil ich habe mich für Jesus entschieden und es gab irgendwann von lieben Menschen Druck. Und ich musste mich damals entscheiden, gebe ich diesem Druck nach oder gehe ich meinen Weg mit Jesus weiter. Und das Einzige, was mich damals gehalten hat, war, dass mein Glaube, er war ganz frisch, aber dass ich in meinem frischen Glauben schon verstanden habe, wie Jesus ist. Und für mich war Jesus schon so kostbar geworden, dass ich dachte, nein, ich will nicht ohne ihn leben. Ich kann nicht ohne ihn leben. Versteht ihr? Wir alle bekommen diese Momente. Und manchmal kreiert Gott Krisen in unserem Leben oder er lässt sie einfach zu, aber er kann sie gebrauchen. Krisen, in denen wir uns bewusst machen müssen, will ich Jesus auch in diesem Moment nachfolgen? Ist er mir persönlich so kostbar und lieb geworden, dass ich sage, ich folge dir nicht nur nach, wenn du meine Wünsche erfüllst. Ich folge dir nach um deiner selbst willen. Und wenn ich in diesem Leben alles verliere, folge ich dir trotzdem nach. Wir brauchen diese Erfahrung. Versteht ihr? Jesus möchte nicht, dass wir ihm nachfolgen, weil wir eines Tages belohnt werden wollen. Er möchte auch nicht, dass wir ihm nachfolgen, weil wir eines Tages nicht bestraft werden wollen. Beides sind sehr egoistische Motive, Jesus nachzufolgen. Und beide Motive haben am Ende nicht die Kraft, uns zu halten, wenn wir wirklich in eine Krise geraten. Das Einzige, was uns halten kann, ist, dass wir ein klares Verständnis dafür haben, wie er ist und wie sehr er uns liebt. Wir brauchen so ein klares Verständnis von seiner Güte, dass wir gar nicht anders wollen, als ihm nachzufolgen. Und selbst wenn es kein ewiges Leben gäbe, rein hypothetisch, hätten wir ihn trotzdem so lieb, dass wir ihm trotzdem nachfolgen wollen. Wir folgen ihm nicht nur, weil wir die Belohnung wollen oder die Strafe vermeiden wollen. Wir wollen ihm folgen um seinet selbst willen. Das ist der einzige Anker, den wir haben. Und ich möchte heute mit euch eine Geschichte anschauen, in der uns ein junger Mann beschrieben wird, der durch eine Krise Jesus kennenlernt. Und diese Geschichte kann uns sehr, sehr viel Mut machen, an Jesus festzuhalten, auch wenn es mal schwer ist. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Johannes Kapitel 9. Johannes Kapitel 9. Johannes Kapitel 9 und ich lese ab Vers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Lass uns hier kurz innehalten. Jesus ging vorüber, er ist in Jerusalem, wahrscheinlich hier im Tempel. Und er sieht da einen jungen Mann, der blind geboren war. Und ich möchte einmal versuchen, mich mit euch in die Lage dieses jungen Mannes hineinzuversetzen. Was hat es damals bedeutet, blind geboren zu sein? Ich meine, jeder von uns genießt sein Augenlicht, oder? Jeder von uns genießt es, dass wir so was Schönes wie einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang wahrnehmen können. Jeder von uns genießt es, wenn wir Blumen anschauen oder die Vögel. Jeder von uns genießt es, wenn wir in das Gesicht von geliebten Menschen schauen können, wenn wir das Lächeln eines Kindes sehen. Ja, wie viel Lebenskraft und Lebensfreude schöpfen wir allein daraus, dass wir sehen können? Dieser junge Mann hatte das alles nicht. Er hatte noch nie den Sonnenaufgang gesehen. Er hatte noch nie einen Vogel gesehen. Er hat noch nie das Gesicht seiner Eltern gesehen. Er hat noch nie ein Lächeln gesehen. Wie viel bedeutet uns ein Lächeln? Das hat dieser junge Mann alles nicht erlebt. Und als wenn das alles nicht schlimm genug gewesen wäre, ist er mit dem Gedankengut aufgewachsen: Ich bin blind, weil Gott mich bestraft. Damals war das, ja, eine übliche Sichtweise. Bist du gesund und wohlhabend, dann stehst du unter dem Segen Gottes, dann meint Gott es gut. Bist du aber krank, naja, bist du sehr krank, dann wirst du von Gott gestraft, sonst wärst du ja gesund. Das heißt, dieser kleine Junge ist von klein auf mit dem Gedanken groß geworden, zwischen dir und Gott stimmt etwas nicht. Ja? Gott muss irgendwie böse auf dich sein, sonst wärst du ja nicht blind. Woher weiß ich das? Weil genau dieser Gedanke jetzt den Jüngern hier auf dem Herzen liegt, weil das Nächste, was sie fragen, ist: Jesus, wer hat gesündigt, der oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Der Fall war für sie klar. Sein Zustand muss die Folge von Sünde gewesen sein. Entweder seine eigene oder die der Eltern. Und damit wuchs dieser Junge auf. Könnt ihr euch vorstellen, wie gern er in die Synagoge ging am Sabbat? Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Freude er hatte, denen zu begegnen, die ihm immer wieder das Gleiche vorgehalten haben? Jeder Sabbat war für ihn ein schwerer Gang, weil jeder Sabbat hat ihn schmerzhaft daran erinnert, dass er nicht dazugehört. Vielleicht saß er irgendwo hinten, in der letzten Reihe, weil vorne in der Synagoge saßen ja die Respektierten, die Gesegneten. Er gehörte nicht dazu. Und jetzt lesen wir hier, dass Jesus sah. Und ich bin mir sicher, Jesus hat nicht nur das Äußere wahrgenommen. Jesus hat das ganze Leben dieses jungen Mannes verstanden. Jesus hat in sein Herz geschaut, er hat diesen Schmerz gesehen, er hat dieses falsche Gottesbild gesehen, das man ihm von klein auf mitgegeben hatte. Und Jesus sah. Er sah das ganze Bild. Und als Jesus ihn sah, da wurde er von Mitleid erfüllt und von dem Wunsch, diesem jungen Mann die Augen zu öffnen. Aber nicht nur die Augen zu öffnen, sodass er die physische Welt um sich herum wahrnimmt, sondern ihm die Augen zu öffnen, dass er Gott sieht, wie er wirklich ist. Und alles, was wir gleich hier in dieser Geschichte lesen, ist das Resultat genau dieser Erfahrung. Jesus hat diesem jungen Mann geholfen zu verstehen, wie sehr Gott ihn liebt. Ich springe jetzt zu Vers 6. Als er das gesagt hatte, spuckte er, also Jesus, auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Schaut mal, was Jesus hier tut. Ja, Jesus geht zu diesem jungen Mann, er spuckt auf die Erde, schon eine seltsame Weise, jemanden gesund zu machen, oder? Also, er hätte auch so aus der Entfernung sagen können, sei gesund, und ihm werden die Augen aufgetan. Aber Jesus benutzt ja einen anderen Weg. Jesus nimmt Erde in die Hand und er spuckt da drauf. Erinnert euch das an irgendetwas? Wann hat Jesus schon mal Erde in die Hand genommen? Bei der Schöpfung, da hat er nicht gespuckt, aber gehaucht. Ja? Aber Jesus begegnet ihm hier als Erlöser und als sein Schöpfer. Und er streicht ihm diesen Brei auf die Augen und sagt: Und jetzt geh zu diesem Teich. Und irgendetwas in der Art und Weise, wie Jesus mit ihm umgegangen war, weckte in diesem jungen Mann Glauben. Und dieser Glaube, der ließ ihn gehen. Er hat gespürt, der macht sich jetzt nicht über mich lustig. Er hat bestimmt schon viele Leute gehabt, die sich über ihn lustig gemacht haben, dass er nicht sehen kann. Ja, er hätte das, wenn irgendjemand anders das gemacht hätte, genauso auffassen können. Hör auf, mich zu verspotten, mein Leben ist schlimm genug. Aber irgendwas in der Art und Weise, wie Jesus gesprochen hat, hat in ihm das Vertrauen geweckt, das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt zu diesem Teich Siloa. Und er muss diesen Weg gut gekannt haben, weil dort in der Nähe vom Teich Siloa das entnehmen wir dann im Rest der Geschichte, da muss er groß geworden sein. Da lebte seine Familie. Das war wohl der Weg, den er oft gegangen ist. Und so ging er an diesen Teich, er wusch sich die Augen und mit einem Mal sah er. Zum ersten Mal in seinem Leben. Und ich sage euch, was hier geschah, ist nichts weniger als ein Schöpfungsakt Gottes, genauso wie damals. Gott spricht und es ist da. Was Gott in diesem Moment alles geschaffen hat, nicht nur in seinen Augen, in seinem Gehirn, dass er visuelle Reize wahrnehmen kann, das ist allein ein Schöpfungshandeln Gottes. Jesus begegnet ihm hier als Erlöser und als Schöpfer. Und jetzt sieht der junge Mann, und ich bin mir sicher, das, was er sah, war mehr als das, was man physisch sehen konnte. Er sah wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben, dass Gott gut ist. Versteht ihr, ist er mit dem Gedanken groß geworden, bist du krank, straft dich Gott, bist du gesund, dann meint es Gott gut mit dir. Er hatte noch nie in seinem Leben das Gefühl, dass Gott es gut mit ihm meint. Zum ersten Mal beginnt er zu sehen, Gott ist gut, Gott ist freundlich. Und sein Gottesbild verändert sich in diesem Moment. Und alles, was jetzt passiert, ist die Folge dieses neuen Gottesbildes. Lesen wir weiter. Vers 8. Die Nachbarn nun und die, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist es. Andere, nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin's. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen aufgetan worden? Merkt euch mal diese Frage, die kommt in der Geschichte noch öfter vor. Ja, wie kann es sein, dass du jetzt siehst? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Und ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn, wo ist er? Er sprach, ich weiß nicht. Er steht das erste Mal vor der Frage, also wie bist du sehend geworden? Ja, der Mensch, der Jesus heißt. Versteht ihr, er hatte noch nicht das vollkommene Verständnis davon, wer Jesus wirklich war. Für ihn war er zunächst einmal, der Mensch, der Jesus heißt. Aber das Wenige, was er verstanden hat, das bekennt er und setzt es gleich in die Tat um. Vers 13, da führten sie den, der zuvor blind gewesen war, zu den Pharisäern. Und jetzt steigt die Temperatur in dieser Geschichte. Jetzt wird es langsam heiß. Es war Sabbat, an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Es entstand ein Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Und er sprach, er ist ein Prophet. Also er muss mehr sein als ein Mensch. Merkt ihr, wie sein Verständnis über Jesus wächst? Die Temperatur steigt, der Druck nimmt zu und er versteht ein Stück besser. Jesus muss mehr sein als der Mensch, der Jesus heißt. Er ist ein Prophet. Immer noch nicht das vollkommene Verständnis über Jesus, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Vers 18. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der blind geworden war. Also es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja, sie wollten einfach nicht wahrhaben, dass Jesus ein solches Wunder getan hat. Sie wollten nicht wahrhaben, dass er es im Auftrag Gottes getan hat. Ja, in ihren Augen hat er den Sabbat gebrochen. Und ich sage euch, Jesus hat genau das Gegenteil von dem getan. Als Jesus diesem jungen Mann das Augenlicht schenkte, hat er den Sabbat geheiligt auf die allerbeste mögliche Weise. Warum? Weil dieser junge Mann durch dieses Wunder ihn als Schöpfer und Erlöser erkannt hat. Aber nicht jeder war glücklich damit. Und die Gemeinde, die sich eigentlich mit ihm hätte freuen sollen, macht ihm das Leben jetzt schwer. Also ich sag mal, ja, die Gemeinde, die Synagoge, die Pharisäer, die Prediger, würden wir heute vielleicht sagen, aber nicht missverstehen. Also, ihr versteht mich. Ja, die geistlichen Führer, die eigentlich sich hätten mit ihm freuen sollen, die machen ihm jetzt das Leben schwer. Jetzt rufen sie die Eltern. Vers 19. Und sie fragten sie und sprachen: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Da antworteten seine Eltern und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst, er ist alt genug. Lasst ihn für sich selbst reden, er ist alt genug. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekennt, der soll aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Schaut mal, jetzt rufen sie die Eltern. Glaubt ihr, dass dieser junge Mann seine Eltern wissen ließ, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hat? Ja, er hat es allen Nachbarn erzählt. Also ziemlich sicher gehe ich davon aus, dass er voller Freude das seinen Eltern erzählt hat. Dass er voller Freude in das Haus seiner Eltern lief, um endlich seine Eltern zu sehen. Glaubt ihr, dass die Eltern sich gefreut haben? Klar, stellt euch vor, ihr bekommt ein blind geborenes Kind. Und irgendwann geschieht das Wunder nach Jahren und das Kind kann sehen. Würdet ihr euch freuen? Natürlich. Ja, welche Eltern würden sich nicht darüber freuen? Aber obwohl sie wussten, dass es Jesus war, hatten sie so eine Angst, dass sie sagten: Nein, wir wissen es nicht. Fragt ihn selbst. Das heißt, dieser junge Mann ist in einer so schwierigen Situation. Seine Gemeinde macht ihm das Leben schwer und die Eltern sind jetzt auch keine Hilfe. Er steht ganz allein in dieser Situation, ohne einen Beistand. Vers 24. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Also jetzt werfen sie so ihre geistliche Autorität in die Waagschale, ziehen damit die Daumenschrauben an und sagen: Gib Gott die Ehre. Also du musst schon sagen, was wir denken, damit du Gott die Ehre gibst. Das nennt man geistlichen Missbrauch, was sie hier versuchen. Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Ihr merkt, also sein Wissen über Jesus war immer noch nicht vollkommen. Ja? Er war am Wachsen, aber in dem Moment sagte er, ist er ein Sünder? Ich weiß es nicht. Eines aber weiß ich, dass ich blind war und nun bin ich sehend. Das eine weiß ich war blind und jetzt sehe ich. Wisst ihr, wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen nicht alles verstehen, was Gott in unserem Leben zulässt und warum und wozu. Wir müssen nicht alles verstehen, um sagen zu können: Aber das eine weiß ich, ich war blind und jetzt sehe ich. Ich war verloren und ich bin gerettet. Das eine weiß ich und daran halte ich mich fest. Gott liebt mich und er meint es gut, auch wenn ich ihn gerade nicht verstehe. Das eine weiß ich und davon lasse ich mich nicht abbringen. Wisst ihr, wie man mit schwierigen Situationen im Leben umgeht? Nicht indem man über das grübelt, was unklar ist, sondern indem man sich das neu bewusst macht, was klar ist. Wisst ihr, ihr mögt gerade in einer Situation sein, die für euch ein großes Leid bedeutet. Und es mag sein, dass ihr Fragen habt, dass ihr zweifelt an Gottes Güte. Ich will euch sagen, haltet euch an dem fest, was sicher ist. Und sicher ist, dass Gott euch liebt und dass an seiner Liebe zu euch nirgends oder nichts auf dieser Welt etwas ändern könnte. Haltet euch an dem fest, was sicher ist. Haltet euch an dem fest, was Jesus in eurem Leben getan hat. Und das ist der Anker, der euch hält. Ja, wir brauchen nicht alle Antworten auf all unsere Fragen, die uns oft so plagen. Aber wir brauchen diese eine Antwort auf das, was sicher besteht. Dieses eine, von dem wir sagen können, das und das verstehe ich nicht. Aber eines weiß ich. Eines weiß ich sicher. Gott ist gut und er meint es gut. Und er liebt mich, auch wenn ich ihn gerade nicht verstehe. Ich werde ihn einmal verstehen. Und ich werde ihm danken für diese Erfahrung. Daran halte ich im Glauben fest, das weiß ich sicher. Ihr Lieben, wenn ihr diesen Anker habt, dann könnt ihr auch in schwierigen Situationen feststehen. Also, eines weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Vers 26, da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Merkt ihr, die Frage kommt immer wieder. Die kommt immer wieder. Ja? Was sagst du über ihn? Wie bist du sehend geworden? Was sagst du über den, der dich sehend gemacht hat? Er antwortete, ich habe es euch schon gesagt. Und ihr habt es nicht gehört. Wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? An der Stelle springen sie an die Decke. Da schmähten sie und sprachen, du bist sein Jünger. Das erste wahre Wort. Das erste wahre Wort aus dem Mund der Pharisäer in dieser Geschichte. Du bist sein Jünger. Und er muss gesagt haben, aha, genau, genau. Und sie sprachen, wir sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Und der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Ich will, dass ihr euch einmal bewusst macht, in welcher Situation dieser junge Mann hier steht. Sein ganzes Leben, wir wissen nicht genau, wie alt er war, aber nehmen wir mal an, er war 18. 18 Jahre lang hatte er erlebt, dass er nicht dazugehörte. Wenn die anderen Kinder spielten, konnte er irgendwo am Rande sitzen und den Geräuschen zuhören. Er konnte nie mitspielen, er gehörte nie dazu. Als seine Altersgenossen alt genug waren, um die Rolle in der Synagoge vorzulesen, konnte er nur stehen, irgendwo am Rande und zuhören. Er selbst gehörte nie dazu. Und endlich hatte er die Chance, dazu zu gehören. Endlich hatte er die Chance, dazu zu gehören. Und er wusste ganz genau, wenn ich auch nur noch ein Wort sage, mit dem ich Jesus bekenne, dann schmeißen die mich raus und dann bin ich wieder allein. Versteht ihr? Und trotzdem, und das bewegt mich an dieser Geschichte, sein Glaube an Jesus war so frisch, aber er hat in Jesus etwas gefunden, von dem er sagte, ich kann, ich will und ich werde ihn nicht verleugnen. Und so bekennt er Jesus. Und ich will euch nochmal bewusst machen, was hier passiert. Was war nochmal seine erste Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Ich weiß nicht, aber dann der Mensch, der Jesus heißt. Ja, wo ist er? Ich weiß nicht. Ja, also ein minimales Wissen über Jesus, er stimmte, aber es war offenbar nur, offensichtlich nur ein kleiner Teil von dem, was man über Jesus sagen kann. Was war seine zweite Antwort? Er ist ein Prophet. Was ist seine dritte Antwort? Er muss von Gott sein. Und wenn er fragt, wollt ihr auch seine Jünger werden, was sagt er damit über sich selbst? Ich habe mich entschieden, ich bin sein Jünger. Was sagt er damit über Jesus? Er ist mein Herr. Er ist mein Meister. Merkt ihr? Die Krise dieses jungen Mannes nimmt zu. Es wird immer heißer, aber je heißer es wird, desto besser versteht er, wer Jesus ist. Kann es sein, dass Gott Krisen in unserem Leben zulässt, weil wir in den Krisen besser verstehen, wie er ist? Kann es sein, dass Gott manchmal Situationen zulässt, wo wir merken, wir haben es gerade nicht mehr in der Hand, obwohl wir es so gerne in der Hand haben? wo wir das einfach nur noch loslassen und an Gott abgeben können? Kann es sein, dass Gott manchmal Situationen im Leben zulässt, wo wir uns im Grunde nur noch sagen können, jetzt habe ich eigentlich nur noch Jesus. Ich kann mich jetzt nur noch auf ihn verlassen. Wisst ihr, es gibt Dinge, es gibt Erfahrungen, die machen wir nicht, wenn alles super läuft. Es gibt Erfahrungen, die machen wir nicht, wenn Gott jeden unserer Wünsche erfüllt und uns von jeder Krise, von jeder Krankheit bewahrt. Es gibt Erfahrungen im Glauben. Es gibt Veränderungen im Charakter. Die erleben wir nur in der Krise. Wollen wir es annehmen? Wir brauchen uns keine Krisen schaffen, damit wir schneller im Glauben wachsen. Das Leben hat genug davon. Und wenn ihr gerade keine habt, dank Gott für die Atempause, die er euch gibt. Die nächste Krise kommt bestimmt. Lasst uns solche Situationen annehmen als eine Chance, uns mehr auf den zu fokussieren, der uns zuerst geliebt hat. Vers 35. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Habt ihr euch auch schon gefragt, wo war Jesus eigentlich? So durch die ganze Geschichte hindurch. Er war am Anfang da, dann verschwand er von der Bildfläche. Es fühlt sich so an, als hätte er ihn erstmal allein gelassen. Aber jetzt lesen wir hier, als Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Ich bin mir sicher, dass Jesus die ganze Zeit über nicht weit weg war. Ich bin mir sicher, Jesus war irgendwo, weiß ich, um die Ecke. Jesus war nicht weit weg. Er war nah genug, um sofort mitzubekommen, dass er ausgestoßen wurde. Manchmal haben wir das Gefühl, Jesus ist weit weg. Manchmal haben wir das Gefühl, ich habe Jesus vor einem Jahr erlebt, aber seitdem keine Spur mehr von ihm. Ich sage euch, Jesus ist nicht weit weg, auch wenn wir ihn nicht sehen. Jesus war da, ich bin mir sicher, so wie ich Jesus kenne, dass er im Herzen bei ihm war, dass er gebetet hat für ihn, dass er die Kraft hat, diesen Test zu bestehen. Und als er ihn fand, fragte er ihn, was impliziert das, als er ihn fand? Er suchte ihn, oder? Er suchte ihn. Die Geschichte beginnt damit, dass Jesus umhergeht und ihn sieht. Und die Geschichte endet damit, dass Jesus wieder unterwegs ist und ihn sucht. Und jetzt fragt er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Und er antwortete und sprach, Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Jesus spricht zu ihm, du hast ihn ja gesehen. Und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, ich glaube. Und betete an. Betete ihn an. Merkt ihr, was hier passiert? Also nochmal. Wer ist Jesus? Was sagst du über Jesus? Der Mensch, der Jesus heißt. Er ist ein Prophet. Er ist von Gott. Er ist mein Meister. Er ist der Menschensohn. Er ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Und er erfährt, wie Jesus ist in dieser Krise. In dieser Geschichte begegnen uns drei Arten von Menschen. Da ist die eine Art, wie die Eltern. Die wissen genau, was richtig ist. Sie wussten es genau, aber sie hatten Angst. Und die Menschenfurcht war größer als die Gottesfurcht. Sie wussten genau, was richtig ist, aber aus Angst vor den Menschen bekannten sie Jesus nicht. Da waren die Pharisäer. Die wussten auch genau, was richtig ist. Sie wussten genau, dass Jesus nur in der Kraft Gottes solche Wunder tun konnte. Sie wussten, was richtig ist, aber sie wollten es nicht tun. Die Eltern hätten es schon gern, sie hätten Jesus schon gern bekannt. Ja, wenn Jesus nicht so eine kontroverse Persönlichkeit gewesen wäre, sie hätten ihn bestimmt gerne nach Hause eingeladen und ihm ein Fest organisiert. Ja, zur Ehre der Heilung ihres Sohnes. Aber nein, unter diesen Umständen lieber nicht. Die Pharisäer, sie wussten, was richtig ist und sie entscheiden sich, es nicht zu machen. Und der Junge, dieser junge Mann, er wusste nicht alles. Aber was er wusste, setzte er um. Den Schritt, den er als den Schritt Gottes erkannte, den ging er. Und ich will euch fragen, Wer in dieser Geschichte wollt ihr sein? Wollt ihr zu denen gehören, die eigentlich Jesus schon gern bekennen würden, wenn es nur leichter wäre? Wenn es nicht so viele Schwierigkeiten gäbe, wenn es mehr Beifall dafür gäbe? Wollt ihr zu denen gehören, die Jesus eigentlich gern nachfolgen würden, wenn es leichter wäre? Ich sag euch, wer Jesus eigentlich gern nachfolgen würde, wenn es leichter wäre, folgt Jesus nicht nach. Wollt ihr zu denen gehören, die genau wissen, wer Jesus ist und was er will, aber nicht tun wollen, was er sagt? Oder wollen wir nicht zu denen gehören, die sagen, Herr, das, was ich weiß, das will ich tun. Das, was ich von dir erkannt habe, an dem will ich festhalten. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann mache ich mir bewusst, das eine, was ich sicher weiß, ist, ich war blind und jetzt sehe ich. Ich weiß, dass du mich liebst. Egal, was die Menschen sagen, egal, was gerade mit mir passiert. Und wenn ich alles verliere, ich halte daran fest, dass du mich liebst. Und das, was ich von dir verstanden habe, das werde ich bekennen. Ich möchte fragen, wer möchtet ihr sein in dieser Geschichte? Wie möchtet ihr mit Schwierigkeiten umgehen? Und ich hab zwei Aufrufe heute. Und ich möchte euch bitten, dass ihr über diese zwei Fragen jetzt richtig ehrlich nachdenkt. Und dass ihr darüber nachdenkt in dem Bewusstsein, dass ihr gerade nicht vor mir steht, sondern vor Jesus. Jesus ist hier und er stellt euch die Frage. Die erste Frage ist, möchtest du sein wie dieser junge Mann? Möchtest du Jesus bekennen, auch wenn du nicht alles verstehst, was er tut? Möchtest du aber in dem, was er dir aufs Herz gelegt hast, möchtest du nach dem leben? Möchtest du ihn besser verstehen und mit ihm den nächsten Schritt gehen, den er dir aufs Herz gibt? Was immer das sein mag. Vielleicht hat Jesus dir schon längst gezeigt, was der nächste Schritt ist und du bist davor zurückgeschreckt. Aber möchtest du heute sagen, Jesus, was ich verstanden habe, daran will ich leben. Wer von euch möchte das von Herzen gern tun? Genau. Alle beide Hände, Bruder. Gott hat beide Hände gesehen, von ganzem Herzen. Ich habe eine zweite Frage. Und die ist eine sehr konkrete Frage. Und ich möchte zu denen sprechen, die gerade in einer Krise stecken, denen es gerade nicht gut geht, die vielleicht gerade Druck erleben wegen ihres Glaubens. Die sich vielleicht in ihrem Herzen durch die Umstände, durch die Probleme von Jesus entfernt haben. Ich möchte dich fragen, und ich bitte dich jetzt keine Hand zu heben, das ist jetzt etwas zwischen dir und Jesus, aber möchtest du Jesus nicht sagen, Herr, ich nehme die Situation jetzt an, wie sie ist, und ich halte mich fest daran, dass du gut bist, dass du mich lieb hast, und dass ich eines Tages verstehen werde, was ich heute nicht verstehen kann. Aber ich halte mich fest an dir. Die Krise soll mich näher in deine Hände treiben, in deine Arme treiben, aber sie darf mich nicht von dir trennen. Wenn du heute hier bist und du sagst, genau das ist meine Situation. Ich stecke gerade in einer Krise und ich habe angefangen, mit Gott zu hadern. Ich habe ihm all diese Fragen entgegengerufen und keine Antwort bekommen. Möchtest du ihm das nicht heute sagen? Ich kann dir eines sagen. Jesus ist vertrauenswürdig. Jesus verdient es, dass wir an ihm festhalten, egal was passiert. Wisst ihr, warum diese Geschichte im Johannesevangelium steht? Sie steht ja nur dort. Wir finden sie weder bei Matthäus, Markus, Lukas, nur im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist geschrieben an eine Generation von verfolgten Christen. Geschrieben kurz vor, ungefähr um das Jahr 100, wahrscheinlich kurz davor. Eine Zeit, in der die Gläubigen verfolgt wurden, aus der Synagoge ausgestoßen wurden, von allen Seiten Bedrängnis erlebten. Eine Zeit, in der sie sich sehr, sehr, sehr bewusst die Frage stellen mussten, ist Jesus mir so viel wert, dass ich das auf mich nehme? und die für sich die Antwort gefunden haben, mein Jesus ist mir unendlich viel wert und nichts, was Menschen mir antun können, soll mich von Jesus trennen. In diese Zeit hat Johannes das aufgeschrieben. Und wir wissen, dass die Zeit, in der wir leben, auch eine Zeit ist, in der der Druck zunimmt. Wir wissen, dass die Dinge, die Jesus selbst auch in der Offenbarung uns beschreibt, noch vor uns liegen. Wir wissen, dass die Zeit kommen wird, wo wir Krisen haben werden. Und da muss uns bewusst sein, wie kostbar uns Jesus ist. Wie kostbar er für uns ist. Und wenn ihr lange nicht mehr verstanden habt, wie kostbar euch Jesus ist, habe ich einen guten Rat an euch. Einen richtig guten Rat, den besten Rat, den ich euch geben kann. Wenn ihr wieder mal auf eine frische Weise verstehen wollt, wie kostbar Jesus ist und wie kostbar ihr ihm seid, kriegt ihr von mir zwei Hausaufgaben. Hausaufgabe Nummer eins, nimm dir dieses kostbare Buch, Der Sieg der Liebe, und lies das Kapitel über Gethsemane. Hausaufgabe Nummer zwei, hör nicht auf zu lesen, lies das Kapitel über Golgatha. Wenn du die zwei Kapitel gelesen hast, dann wirst du verstehen, wie kostbar Jesus ist und wie kostbar du in seinen Augen bist. Und wenn du das verstanden hast, dann kann eine Krise kommen, aber du bist fest verankert in ihm, weil du verstanden hast, wie er ist. Wisst ihr, unsere Willenskraft genügt nicht, um in der Krise zu bestehen. Unsere guten Vorsätze reichen nicht aus. Nichts in uns hat die Kraft, uns in der Krise zu halten. Das Einzige, was uns halten kann, ist, dass wir Jesus sehen, wie er wirklich ist und dass wir ihn in unser Herz lassen. Er ist unser Anker. Ohne ihn können wir nichts tun. Nichts. Und darum will ich dich fragen, wenn du in einer Krise bist, möchtest du Jesus im Gebet sagen, Herr, auch wenn ich nicht alles verstehe, eines verstehe ich weiß, wie du bist. Und weil du bist, wie du bist, halte ich an dir fest. Möchtest du ihm das sagen? Ich lade dich jetzt ein, zum Gebet aufzustehen. Und ich werde in meinem Gebet einfach einen Moment Stille sein. Und wenn du zu denen gehörst, die ich jetzt angesprochen habe, dann lade ich dich ein, dass du in der Stille Jesus deine Antwort gibst. Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, danke für diese Geschichte. Herr, die uns zeigt, was für eine Kraft es hat, wenn du uns die Augen öffnest und wir dich sehen. Herr, und das brauchen wir. Das brauchen wir nicht nur einmal für den Rest unseres Lebens, das brauchen wir immer wieder neu. Herr, und ich möchte dich bitten, öffne uns die Augen. Herr, wir sind auch blind geboren ohne dich. Wir sind geistlich blind, wenn du uns nicht die Augen öffnest. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du mit jedem von uns bist. Du weißt, wo wir im Glauben stehen. Du siehst, wo wir selber Schwierigkeiten erleben. Du siehst, wo wir selber vielleicht davor zurückgeschreckt haben, dir wirklich ganz nachzufolgen, aus Angst vor dem, was Menschen sagen oder tun. Du siehst, wo du uns etwas aufs Herz gelegt hast und irgendwas hat uns abgehalten, das zu tun. Du siehst vielleicht, dass wir in einer Krise stecken und wir mit dir gehadert haben oder uns irgendwie entfernt haben von dir. Dass wir aus den Augen verloren haben, Herr, dass du uns wirklich liebst und es nur gut mit uns meinst. Herr, du siehst, wo wir stehen. Und wir wollen dir einfach sagen, wie sehr wir dich brauchen. Und wie sehr wir es nötig haben, dass du uns die Augen öffnest und wir deine Liebe zu uns noch mal ganz frisch erkennen. Herr, wir möchten so ergriffen sein von dieser Liebe, dass wir um nichts in der Welt uns von dir trennen wollen. Herr, du weißt, wo wir stehen. Und ich danke dir, dass du jetzt auch jedes stille Gebet hörst, dass dir ja, die Antwort gibt auf diese Botschaft. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt jedes Gebet erhört hast, dass du es im Himmel aufgeschrieben hast. Und dass du treu bist in dem, was du versprochen hast. Das alles bitten wir und wir danken es in deinem kostbaren, starken Namen. Amen.